Hauptsache nichts mit Menschen. Ein Podcast von Young Caritas.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hauptsache nichts mit Menschen, der Podcast von Young Caritas. Wer sind wir? Wir sind
Christina von der Young Caritas Dortmund
und Franziska von der Young Caritas Hagen. Und wir arbeiten mit jungen, engagierten Menschen und wollen in unserem Podcast euch diese auch ein bisschen näher bringen. Heute haben wir mal zwei Gäste da, das ist für uns was ganz Besonderes, von der U25. Zum einen eine hauptamtliche und eine ehrenamtliche Mitarbeiterin von euch. U25 ist eine Online-Beratung per Mail für junge Menschen unter 25, die mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen. In Deutschland nimmt sich durchschnittlich alle 56 Minuten ein Mensch das Leben.
Also, echt krass, ne?
Ja, Suizid und Suizidversuch sind also keine Randgruppen nur, sondern sie sind alltäglich. Grundsätzlich muss man sagen, kommt Suizid und suizidiale Gedanken eigentlich in jedem Altersdurchschnitt vor, würde ich sagen. Speziell aber auch nochmal gerade für junge Menschen. Und dadurch ist es total schön, dass ihr heute bei uns seid und ein bisschen was über U25 berichtet und sagt, was wer ihr denn überhaupt seid.
Ja, genau. Hallo Alicia und hallo Christine. Ja, toll, dass ihr Zeit heute gefunden habt.
Gerne.
Hallo.
Ja, ich dachte, wir sagen das einmal am Anfang. Also wenn ihr heute die Folge hört und wisst oder merkt, Suizid, das ist ein Thema, das triggert mich, da komme ich nicht mit gut zurecht, ich möchte mir darüber nichts anhören, dann heute nicht
dann
mithören, sage ich mal.
Vielleicht nicht die Folge heute.
Genau, ja. Dann ist es vielleicht nicht deine Folge. Wir hoffen aber, dass das eher eine Folge wird, die einem vielleicht auch die Angst nimmt, Hilfe anzunehmen. Also, dass wir genau das Gegenteil davon bewirken, dass es nicht darum geht, irgendwelche schrecklichen Szenarien zu erzählen, sondern wie Hilfe ankommt, wie Hilfe funktioniert und dass das keine Schande ist, sich das einzugestehen oder halt Hilfe anzunehmen.
Genau, so. Euch in Anspruch zu nehmen.
Genau, sich das zu trauen, dass das super mutig ist und der richtige Schritt. Genau, Alicia, du engagierst dich ehrenamtlich bei der U25 in Dortmund. Wie kam das dazu?
Genau, ich bin jetzt seit nicht ganz 2 Jahren dabei. Damals war ich gerade seit einem Jahr in Dortmund und habe neben meinem Studium auf 450-Euro-Basis gearbeitet und mein Vertrag wurde beendet und ich habe einen neuen Nebenjob gesucht und an der TU Dortmund kommen immer mal wieder Rundmails und da war auch eine Mail von U25 dabei und es hat sich für mich sehr spannend angehört und auch wenn es dann unentgeltlich war, wollte ich das dann trotzdem sehr, sehr gerne machen und habe dann mich bei Christine gemeldet und wir haben ja in Anführungsstrichen ein kleines Vorstellungsgespräch geführt und dann die Ausbildung begonnen.
Okay, und wie alt bist du dann jetzt?
Ich bin 23.
23, ja, wow. Das heißt, du kannst noch 2 Jahre
genau, mitmachen. Ich werde im Mai 24.
Ah, okay.
Und dann okay. Habe ich noch eins.
Ja, und das ist aber auch so streng bei der U25. Also wenn du dann 25 bist, bist du raus oder wie kann ich mir das vorstellen?
Streng in Anführungsstrichen nicht, aber es sollte jetzt nicht, wer weiß, wie in die Länge gezogen werden. Also es wird schon darauf geachtet, dass wir dann nicht mit 30 immer noch mit Menschen schreiben, die im Grunde Peers sein sollen, aber dann letztendlich irgendwann 10 Jahre jünger sind.
Ja, okay. Also was würdest du sagen, was ist das Besondere an dieser Online-Beratung?
Das Besondere ist, finde ich, dass man komplett anonym ist. Also man kann Angaben machen über sich, ne? Man könnte seinen reellen Namen nehmen, man könnte das reelle Alter nehmen oder auch das reale Bundesland, in dem man lebt, aber man muss es einfach nicht, ne? Man kann entscheiden, wie viel möchte ich preisgeben von meiner wirklichen Identität und wie viel nicht. Adresse und Co. wird sowieso nicht genannt. Also es wird das Genaueste, was wir wissen könnten, ist das Bundesland und das Alter. Und dadurch ist es sehr niederschwellig und das gilt halt auch für uns Peers. Also die KlientInnen wissen nicht, wer wir sind. Und es fehlt das Gesicht, es fehlt die Stimme. Und man ist sozusagen ja, wie so ein Tagebuch, was aber dann antwortet. Und man kann da alles lassen und hat da nicht diese Hürde, dass irgendwelche Informationen von der Person, mit der man schreibt, einen beeinflussen können.
Ja, das ist ein tolles Bild, Franziska, oder? Das Tagebuch, das mir antwortet.
Also dachte ich jetzt auch gerade total, ja.
Ich muss auch ein bisschen an das Harry Potter Buch denken, genau, das antwortet ihm auch, aber nicht ja, so schön.
Stimmt. Du sprichst aber von Peer. Kannst du da irgendwie das mal definieren? Was ist der Peer, die Peer-Gruppe, genau, Peer-Berater?
Ja, das bedeutet im Grunde nur, dass die Menschen, die uns schreiben und wir als BeraterInnen ungefähr im gleichen Alter sind. Also okay, wir Peer-BeraterInnen sind zwischen 16 und 25 und KlientInnen sind teilweise auch leider schon viel jünger, aber dann auch so um die 25. Genau, also man hat irgendwie ja den gleichen Erfahrungsrahmen, würde ich mal sagen, dadurch, dass man in einer ungefähr gleichen Lebensspanne ist.
Und Alicia, wie funktioniert das? Also wie funktioniert das System so, wenn ich jetzt eine Mail schreibe, was passiert dann bei euch? Blinkt das dann? Und also kannst du das erklären? Ja,
also U25 funktioniert über ein Weichensystem. Das hat U25 hat in Deutschland verschiedene Standorte und die einzelnen Standorte haben ja nur begrenzte Kapazitäten. Also wir als PeerberaterInnen haben maximal 4 KlientInnen, die wir betreuen. Und da ist es dann so geregelt, wenn der Standort gerade sozusagen voll ist, also alle BeraterInnen ja ausgebucht sind sozusagen, dann wird die Weiche für diesen Standort zugemacht und es kann über das System keine Anmeldung mehr zu diesem Standort kommen. Mhm. Aber natürlich zu anderen Standorten. Und je nachdem, wenn dann wieder Kapazitäten da sind, wird die Weiche wieder offen gemacht, dass dann auch wieder Anfragen bei uns ankommen. Die sind dann erstmal in so einem, ja in Anführungsstrichen, Sammelordner, wo wir alle, also alle BeraterInnen, die Mail lesen können. Und dann entscheidet Christine, beziehungsweise wir lesen uns die durch, sagen dann, ja, die Person könnte ich mir vorstellen, sagen Christine dann Bescheid und die weist uns die Person dann zu. Und dann von diesem Zeitpunkt an ist das, ja, eine Konversation zwischen diesen zwei Personen, also zwischen Klientin und BeraterIn. Und man loggt sich einfach ein mit Nickname und Passwort. Genau.
Das heißt, du hast in der Regel eine Person, die man gegebenenfalls begleitet, ein bisschen länger begleitet.
Bis vier, oder?
Bis vier, bis genau.
Bis vier, zu vier. Okay. Vier gleichzeitig.
Mhm. Ach, spannend, aber wirklich. Ja, du sagst das jetzt so, aber ich schätze mal, da gehört ja auch irgendwie was hinter. Also wie wirst du darauf vorbereitet, dass du Peer-Berater wirst? Das ist ja nicht, ach, hallo, schön, dass du da bist hier.
Ja. Danke für deine Mail.
Genau, dafür ist das Thema ja natürlich auch viel zu, viel zu speziell, heikel, ja.
Genau, also nachdem wir so ein Vorstellungsgespräch sozusagen mit Christine gemacht haben, beginnt halt die Ausbildung. Da lernen wir über suizidale Gedanken, so Eckdaten, ne, das ist die häufigste Todesursache ist bei Menschen unter 25, auch über ein paar Krankheitsbilder, die häufig Suizidgedanken mit sich ziehen, lernen aber auch viel über uns selbst, also sprechen über Krisen, wie Krisen entstehen, wie die aussehen könnten, sprechen über eigene Krisen, die wir schon gehabt haben und nachdem wir so dieses Thema sozusagen relativ breit umrissen haben auch, geht es dann darum, wie formuliere ich Mails? Mhm. Also was für Formulierungen nutze ich zum Beispiel nicht? Oder wie kann ich manche Dinge besonders gut formulieren, dass sie nicht falsch verstanden werden? Und dann, wenn die Ausbildung zu Ende ist, beginnen wir zu schreiben, also bekommen KlientInnen. Und dann wird jede Mail, die wir schreiben, vorher einmal von Christine gelesen und es wird ein Feedback gegeben, so da und da, das ist super formuliert oder da und da könntest du noch mal ein paar Änderungen vornehmen und dann wird die Mail abgeschickt zum Klienten, zu der Klientin.
Wow. Du hast gerade gesagt, du machst das jetzt schon seit 2 Jahren.
Genau, ungefähr, nicht ganz, ne? Im April.
Hast du eine Idee, wie viele E-Mails du geschrieben hast in den 2 Jahren?
In deinem Leben hier.
Boah, ganz schwierig zu sagen, ich bin auch super schlecht im Schätzen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe eine Klientin, die ich habe, die habe ich jetzt schon auch seit nicht ganz 2 Jahren. Also okay, die ist eine meiner ersten KlientInnen. Da waren es schon ganz schön viele mittlerweile, glaube ich.
Ja. Das heißt, du begleitest die von einem kurzen Zeitraum bis zu
2 Jahren.
Wie wir es jetzt hören, auch 2 Jahre,
genau,
oder
ja,
jedenfalls noch länger?
Manche Menschen schreiben auch nur eine Mail und antworten dann nicht mehr. Hm. Manche nur ein paar. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe auch schon Klientinnen gehabt, die sich dann nicht mehr gemeldet haben und sich dann plötzlich auch wieder melden. Das passiert auch. Also es ist sehr subjektiv.
Was macht das mit dir, wenn eine Person einmal schreibt, du antwortest und dann kommt nichts mehr? Was ist das für ein Gefühl oder was denkst du dann?
Bei mir war es bisher immer so, dass es meinen Klientinnen waren das in dem Fall, dass ich da das Gefühl hatte, dass es bergauf geht. Und hatte dementsprechend kein besonders schlechtes Gefühl. Aber ansonsten versuchen wir immer vom Gutem auszugehen und zu sagen, hey, vielleicht hat die Person was noch Näheres gefunden im Umfeld, um sich irgendwie auszutauschen und braucht das gerade einfach nicht.
Ja. Und wie ist das, wenn du jetzt so an die Person denkst, wo du jetzt schon so lange mitschreibst? Ist das wie eine Freundschaft oder wie würdest du das bezeichnen? Also weil es schon so über lange Zeit ist, wo ich so denke, wenn ich mit, also 2 Jahren, wie so eine Brieffreundschaft jetzt mal so, ist jetzt nicht der richtige Begriff, merkt man dann irgendwie, also wird das dann alltäglicher, was man sich erzählt oder, also positiver, geht man von Problemen dann langsam weg und erzählt sich andere Sachen?
Das passiert teilweise auch. Also manche von uns vier BeraterInnen haben auch schon berichtet, dass es jetzt gerade irgendwie in Smalltalk übergeht und die das Gefühl haben, die Person braucht es gar nicht mehr und dann wird auch irgendwie versucht zu sagen, so hey, ne, wie sieht's aus, brauchst du uns noch oder hast du das Gefühl, du schaffst es gerade alleine und dann kommt es immer auf die Person an, was sie sagt. Bei mir ist es jetzt nicht der Fall, es beschäftigt sie immer noch einiges und es ist... Ja, im Grunde schreiben wir immer wie vorher. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich sie immer mehr kennenlerne.
Okay.
Aber ich weiß mittlerweile relativ konkret, was sie beschäftigt und muss nicht so viele Rückfragen stellen. Ne? Am Anfang wird ganz, ganz viel zurückgefragt, weil man ja auch versucht, Hintergründe irgendwie herauszufinden. Und jetzt versuche ich irgendwie immer mehr und weiß so, ja, okay, da und da war mal irgendwie was oder da war eine Person, mit der viel Kontakt war und spreche sie immer mal wieder auf sowas an. Also irgendwie ressourcenorientiert zu bleiben.
Total, total interessant irgendwie. Aber auch was für ein Riesenfeld es dann ja irgendwie ist, ne? Wie viele Peer-Berater seid ihr in Dortmund?
Zurzeit sind wir 19 Peer-BeraterInnen.
19?
Ja. Ah, ich hätte jetzt 12 getippt, aber gut.
Boah, das 19, ist aber eine Riesengruppe. Boah, ja.
Zum Glück.
Ja, ja. Jetzt mal so eine Frage. Gibt es bei euch Fake-E-Mails? Also kann man irgendwas als Fake bezeichnen und sagen, nee, also da merken wir, dass irgendwelche, ne, es gibt ja auch Leute, oder ich früher kenne das, dass man bei der Telefonseelsorge angerufen hat und irgendeinen Blödsinn erzählt hat, so Streiche, ne, die man so mit Jugendlichen halt mal macht, ne, da klingelt man bei irgendwem Fremdes, ruft irgendwen an. Gibt's das bei den E-Mails, dass man irgendwie sagt, so, ja, Mensch, das ist hier irgendwie...
Ich glaube nicht. Also es ist bestimmt schon mal vorgekommen, kann ich mir vorstellen. Aber nicht, dass es dann auf Dauer laufen würde. Also dadurch, dass wir kein Chat sind, sondern Mailberatung, haben wir einen gewissen Zeitraum und zwar eine Spanne von 7 Tagen, in der wir antworten müssen.
Ah, okay.
Also man bekommt nicht zwangsweise direkt eine Mail zurück. Und da sind solche Streiche dann einfach langweilig, ja, ne? Wenn man das schreibt und dann auf die Antwort warten müsste. Das lohnt sich dementsprechend sozusagen gar nicht, nur für Streiche. Gibt aber einfach uns PeerberaterInnen die Zeit, uns wirklich auf diese Mails einzulassen, das nicht zwischen Tür und Angel beantworten zu müssen, sondern darauf eingehen zu können und ja, uns Zeit nehmen zu können für die Person und uns da wirklich auch reinzulesen. Schreiben können sie uns natürlich immer. So viel und so oft sie möchten.
Ja. Was, Alicia, würdest du sagen, sind so, um vielleicht eine kleine Auflistung zu machen, jetzt nicht um Vollständigkeit, was sind die Themen, die Menschen unter 25 heutzutage beschäftigen? Also ich bin jetzt 31, ich weiß das vielleicht auch einfach gar nicht, was jetzt so, also vielleicht auch, dass wir nicht in dieses, ja, ist das jetzt Corona, sondern auch gerne, was war vor Corona das Thema Nummer 1 oder die Themen, die
wie es zu Absichten kommen kann.
Ja, genau, die häufig dann irgendwie da sind.
Eins, was echt ziemlich häufig vorkommt, finde ich, ist Liebeskummer. Das ist schon ein großes Thema. Dann sind es auch oft psychische Erkrankungen oder auch körperliche Erkrankungen. Teilweise auch Einsamkeitsgefühle einfach. So dieses Gefühl, ich kann mit niemandem reden oder ich habe irgendwie keine Freundschaften. Das sind schon Themen, die häufig dabei sind.
Ja, Ich kann ja noch ein bisschen ergänzen. Also generell haben wir oft einfach ein Gefühl von Überforderung, die uns genannt werden, oder tatsächlich auch einfach Schwierigkeiten im sozialen Umfeld. Also sei es die Beziehungssituation innerhalb der Familie, aber auch außerhalb der Familie, Schule, Studium, das sind auch immer Themen. Also tatsächlich, das Feld ist total weit gestreut. Und also das ist total vielfältig und kann man gar nicht auf jetzt einen Grund runterbrechen, sondern das ist häufig einfach nur Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen verschiedenen Problemfeldern der jungen Menschen.
Um aber jetzt trotzdem einmal kurz das Corona-Thema, hat sich das, also würdet ihr sagen, das hat irgendwie euch beeinflusst? Also habt ihr mehr Anfragen, habt ihr weniger Anfragen? Kann man da irgendwie jetzt schon pauschal was sagen? Also
tatsächlich pauschal können wir dazu gar nicht so viel sagen, vor allem, weil wir ja mit der Weiche arbeiten. Also wir sind ja nicht immer erreichbar, wir können das steuern. Aber was wir sagen können, ist auf jeden Fall, die Probleme der Jugendlichen haben sich teilweise einfach extrem verschärft. Ne? Ob das jetzt, das Gefühl der Überforderung ist, was vorher da war, jetzt ist es halt einfach nochmal deutlich schlimmer geworden. Und ich meine, es geht ja zurzeit auch durch die Medien, dass einfach die Belastungen von Kindern und Jugendlichen durch die Corona-Pandemie zugenommen haben. Und das merken wir auch innerhalb der Beratungen. Und man schon das Gefühl hat, dass es teilweise einfach Zuspitzungen gibt der Probleme.
Was soll man auch machen, ne? Jetzt so mit Corona. Ich glaube, also hätte mich jetzt überrascht, wenn ich gesagt hätte, jetzt haben wir irgendwie nichts mehr zu tun. Irgendwie Schule ist jetzt kein Problem mehr, weil alle sind zu Hause. Suche ich auch keine pauschale Antwort, aber was sind so die Strategien in den Mails? Was antwortet ihr den Menschen?
Je nachdem, was geschrieben wurde. Also erstmal versuchen wir immer wertschätzend zu sein und auch dankbar dafür.
Genau, weil genau das meinte ich so. Was ist so, ne, so die, also klar will ich jetzt keine Antwort hören, aber so, was ist da die Strategie quasi in der Antwort?
Ah, okay, genau. Also Wertschätzung ist ein großes Thema, weil das sind super private Dinge, die uns ja geschrieben werden. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr anonym. Aber das kann natürlich auch Unsicherheit mit sich bringen, so eine Anonymität, ne? Und ich versuche auch immer zwischendurch ein Dankeschön zu schreiben, dass mir das anvertraut wird, als ja fremde Person sozusagen, auch wenn es schon über einen langen Zeitraum ist, ist das ja auch immer wieder eine Überwindung, die da teilweise stattfindet. Wertschätzung zu zeigen, nicht mit Fragen bombardieren, also Fragen stellen, Interesse zeigen, ne? Aber nicht löchern. Also wir schicken jetzt nicht eine Frage nach der anderen, um dadurch dann Überforderung auszulösen, sondern gucken, dass wir ja immer in einem kleinen Rahmen irgendwie Fragen stellen und die Person dann so viel preisgeben kann, wie sie möchte.
Genau, und auch, ich möchte nur ergänzen, so eine Art, in Anführungsstrichen, Normalisierung der Gefühle zurückzuspiegeln. So, ne? Einfach zu sagen, hey, es ist okay, wenn du gerade Suizidgedanken hast, und es ist auch okay, wenn du vielleicht sogar schon einen sehr detaillierten Suizidplan hast. Und hier hast du einen Raum, wo du darüber reden kannst, weil das wirkt entlastend auf Betroffene. Und auch, ne, wenn jemand keine Suizidgedanken hat, dann auch einfach zu sagen, hey, es ist okay, wenn du dich gerade auch einfach überfordert fühlst oder gerade keine Kraft hast, irgendwie aus dem Bett aufzustehen, dann ist das so. Und ich glaube, das ist auch einfach ein ganz großen Teil, was die PeerberaterInnen immer wieder in den Mails schreiben. Einfach so zu sagen, hey, es ist okay, wie du dich gerade fühlst.
Ich muss sagen, jetzt wo du das sagst, kann das sein, dass das auch ein großer Teil der Social-Media-Kampagnen ist? Also dieses, es ist okay, also wer es jetzt noch nicht tut, der sollte das jetzt tun, den U25 Dortmund, Deutschland, wo auch immer folgen. Es ist ein unheimlich guter Auftritt, aber das ist, also ich habe direkt so ein Zitatebild von euch im Kopf gehabt. Steckt das da so hinter oder was macht ihr sonst so auf Social Media, wenn man euch jetzt folgt? Da kann man euch wahrscheinlich keine Nachricht schreiben und sagen, mir geht's nicht gut, oder? Oder passiert das auch, dass euch jemand per Instagram irgendwie? anhaut.
Nein, also über U25 Dortmund, über unseren Instagram-Account ist das noch nie vorgekommen. Also da wissen auch unsere Ratsuchenden, hey, ne, ich melde mich über unser Help-Mail-System, weil auf Instagram bin ich nicht anonym. Und so, ne,
ah, das, okay,
genau,
ja.
Das macht ja, das ist ein Riesenunterschied.
Wahnsinn, was denke ich.
Genau, und ja, letztendlich versuchen wir, also klar, über U25 Dortmund, über unser Instagram-Account versuchen wir zu sagen, hey, wir sind da, und wir versuchen natürlich Mut zu machen, wir versuchen ja, irgendwie doch immer ein Quäntchen Positivität auch mitzugeben, auch wenn es teilweise einfach schwer ist, die gerade zu sehen. Trotzdem versuchen wir halt da zu sein und einfach auch aufzuklären. So, ne, über unsere Arbeit, über Suizidalität im Kindes- und Jugendalter, über Krisen im Kindes- und Jugendalter. Genau, und einfach zu zeigen, hey, wir sind da. Und falls es euch nicht gut geht, dann meldet euch bei uns.
Hashtag, du bist wichtig.
Genau.
So, wir sind schon ein bisschen ins Thema eingestiegen. Alicia, wir wollen aber noch mal dich ein bisschen näher kennenlernen. Dazu haben wir ein paar Fragen vorbereitet.
Entweder oder.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Frühaufsteherin.
Eis oder Chips?
Eis, glaube ich.
Leithammel oder Mitläuferin?
Je nach Thema.
Okay. Katze oder Hund?
Weder noch.
Kochen oder Essen?
Essen.
Bauernschlau oder intellektuell?
Oh, auch je nach Thema.
Villa oder Baumhaus?
Baumhaus.
Geben oder nehmen?
Geben.
Buch oder Film?
Buch.
Weihnachten oder Silvester?
Ich mag beides nicht.
Einsame Insel oder Metropole?
Einsame Insel.
Facebook oder Instagram?
Ah, ich würde am liebsten sagen, gar nichts von beidem, aber Instagram.
So, Christina, meine Frage. Sport oder Sofa?
Sport.
Weiß oder schwarz?
Weiß.
Sonne oder Schnee?
Im Winter Schnee, im Sommer Sonne.
Favorit oder Underdog?
Oh. Underdog.
Team oder Solo?
Team.
Modern oder eine Spur altmodisch?
Bestimmt eine Spur altmodisch.
Und fliegen können oder unsichtbar sein?
Unsichtbar sein.
Du hast es geschafft.
Spannend. Yeah. Ja, genau. Wie war das für dich?
Schön.
Ja, ich habe, also wir hängen uns da ja manchmal gerne dran auf. Was sind das für dich, wenn, also gerade bei Leithammel oder Mitläuferin, also bei Leithammel haben wir halt einfach irgendwie noch keine weibliche Version, das ist auch ein blödes Wort. Da konntest du dich jetzt nicht entscheiden. Wo sind denn Situationen, wo du sagst, da bin ich jemand, da geh ich voran?
Ich glaube, so das aktuellste Beispiel ist bei mir auf der Arbeit, Feminismus zu verbreiten. Also ich werde auch als die Teamfeministin quasi sozusagen gesehen und bin diejenige, die die ganze Zeit am Gendern ist und versuche, das irgendwie damit einzubringen. Aber dann gibt's auch andere Themen, wo ich auch gerne mich einfach mitziehen lasse und mir denke, da sind auf jeden Fall andere Menschen, die da mehr Ahnung haben und auch mehr ja, Qualität sozusagen reinbringen können und habt auch keine Schwierigkeiten, dann da die Leitung zu überlassen.
Genau. Wir kommen jetzt einmal noch zu etwas anderem, was wir so noch nicht im Podcast haben, aber was, glaube ich, super, super spannend ist. Und zwar wollen wir die Christine auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen, wer genau du eigentlich bist in dem ganzen U25 Konstrukt.
Was sind deine Aufgaben?
Ja, gerne. Also ich bin Christine. Ich bin die Standortleitung von U25 Dortmund. Mache das jetzt seit 2,5 Jahren und war vorher auch Peerberaterin. Und genau, zu meinen Aufgaben gehört halt, ne, die Begleitung und auch Ausbildung der PeerberaterInnen, die Begleitung der Mailkontakte, die Veranstaltung und Durchführung von Teamsitzungen, Öffentlichkeitsarbeit. Genau, ich lese die Mails, die rein und rausgehen, ich gebe Feedback, aber genau, hauptsächlich halt tatsächlich ja, die Mails lesen, Feedback geben und halt die Betreuung der ehrenamtlichen PeerberaterInnen.
Das heißt, du hast eine volle Stelle?
Nein, ich habe nur eine halbe Stelle.
Oh, für 19 Leute?
Ja.
Also für 19 PeerberaterInnen?
Ja.
Und dann noch alles andere. Respekt.
Ja, ja, genau. Ja, ich hätte, also klar, ich meine, der Bedarf ist da und wir sind auch gerade dabei zu versuchen, eine Landesförderung für die NRW-Standorte zu bekommen, damit wir einfach mehr Stellenanteile kriegen können.
Weil der Bedarf ist ja sicherlich weiterhin da. Also ihr sagt ja klar, ihr werdet zugeteilt, also somit hat jeder Peer-Berater in 4 Personen theoretisch, aber trotzdem, der Bedarf ist ja sicherlich weiterhin und wird ja auch wahrscheinlich leider immer mehr in Anspruch.
Auf jeden Fall, ja. Also der Bedarf ist riesig und es ist ganz klar, dass wir den Bedarf zurzeit auch nicht decken können.
Ja, aber das heißt, jetzt so eine normale Rechnung hier für jemand, der nicht mehr weiß, wie Mathe begabt ist, hätte Dortmund eine volle Stelle, hättet ihr 40 PeerberaterInnen? Ja. Könnte man das so platt?
Ja, so platt könnte man es rechnen, genau.
Ja, also das heißt, das ist schon die Obergrenze so. Also du würdest jetzt, wenn sich jetzt noch, weiß nicht, 10 melden würden.
Nein, das würde nicht funktionieren. Also das mit 19 Ehrenamtlichen bin ich schon sehr gut ausgelastet. Aber ich sag mal so, das Schöne ist ja auch an U25, also auch mit den ehrenamtlichen PeerberaterInnen, auch die wachsen ja mit sozusagen und auch deren Leben verändert sich. Das heißt, es hören auch immer mal wieder Ehrenamtliche auf und dann kommen neue dazu. Also das ist ja auch das Schöne. Und so genau können wir dann halt auch tatsächlich immer wieder neue Ehrenamtliche auch ausbilden, weil sich andere halt verabschieden sozusagen.
Genau. Also von daher, wer jetzt gerade gedacht hat, oh, ich wollte doch mitmachen und geht nicht, man kann sich mit Sicherheit auf jeden Fall bewerben, weil das mit den 19, da geht auch jemand.
Auf jeden Fall.
Und dann kommt man wieder rein, genau. Also ich dachte gerade schon, ich habe das jetzt so verkauft, dass man hier sich nicht mehr bewerben kann. Aber das stimmt nicht. Man kann sich auf jeden Fall bewerben und ehrenamtlich mitmachen. Genau, was jetzt heute besonders ist, wir haben Mythenkarten vorbereitet. Also Sachen, wo man ne, so Klischees hat, ja, das ist doch so und so. Und das klären wir jetzt auf, wie das nämlich wirklich ist. Und ein erster Mythos, der ja häufig rumgeht, in der dunklen Jahreszeit, da bringen sich die meisten Menschen um.
Genau, das ist falsch. Denn im Gegenteil, die meisten Suizide ereignen sich im Frühjahr. Also jetzt zu der Zeit, wo es einen Jahreswechsel gibt. Wenn die Natur wieder zu blühen beginnt und die Gemüter fröhlicher und ausgelassener werden, ist für Menschen in einer suizidalen Krise der Vergleich mit dem Umfeld noch ernüchternder. Scheinbar genießen alle anderen Menschen das Leben, nur ich kann es nicht.
Also ich finde es total überraschend. Ne? Aber
ich finde es auch überraschend, aber wenn es dann so hört, dann denkt man sich...
Dann ist auch plausibel. Ne?
Jo, also genau, dann ist irgendwie so plausibel.
Ja,
ist
halt nein, nicht, aber so ne,
genau, aber es ist so, genau, es ist halt so, jo, wenn ich halt sehe, ne, alle anderen haben gerade ihre Hochphase, irgendwie lernen jemanden kennen, was auch immer und ich, genau. Und wenn es halt nur die Medien sind, die es einem vorgaukeln, dann halt merken, ich aber hier irgendwie, ja.
Ja. Was anderes, was man ja auch immer mal wieder so hört, ja, wenn man die Leute drauf anspricht, auf Suizid, ja, dann bringt man sie doch gerade erstmal auf so einen Gedanken. Besser Klappe halten oder so.
Genau.
Ungefähr.
Auch das ist falsch, denn offen über Suizid zu sprechen, ermutigt nicht zu suizidalem Verhalten, sondern kann Betroffene entlasten. Suizide können so verhindert werden. Fragen Sie nach, wenn Sie den Eindruck haben, dass sich jemand das Leben nehmen will.
Also wobei ich auch so denke, ne, das erfordert schon auch...
Auf jeden Fall. Das erfordert,
ne, das zu
Mut,
fragen, ne?
Das erfordert auch natürlich eine Offenheit gegenüber letztendlich der Thematik.
Der Antwort.
Auch ne? Der Antwort natürlich und erfordert natürlich auch eine gewisse Empathie, aber auch Sensibilität einfach dem ganzen Thema Suizid, aber auch Krise. Aber ich meine, deswegen sind wir auch heute hier, um einfach wirklich zu sagen, hey, wir müssen darüber sprechen, damit diese Ängste oder diese Sorgen auch abgebaut werden und damit immer mehr Menschen auch dazu befähigt werden, letztendlich andere Menschen darauf ansprechen zu können. Weil letztendlich, genau, wenn wir Aufklärung betreiben, wenn wir ins Gespräch miteinander kommen, dann können auch Hemmschwellen abgebaut werden.
Ich habe jetzt gerade gedacht, so, ich meine, es werden ja die Leute bei euch ausgebildet speziell für die Mail-Beratung. Könnte ich mich denn auch einfach so ausbilden lassen, ohne quasi bei U25 zu arbeiten, sondern im Sinne von, damit ich so ein bisschen durchs Leben gehen kann mit der Idee und wenn mal sowas ist, dann kann ich irgendwie weiß ich ein bisschen besser, wie ich damit umgehen kann. Also so Workshop-mäßig, ohne dass ich jetzt quasi bei euch anfange.
Ja, also das geht auf jeden Fall. Wir haben auch tatsächlich ein Präventionsangebot entwickelt, das nennt sich Ausweglos. Das wurde speziell für die Schulen entwickelt und für Fachkräfte und für Eltern sozusagen. Das können wir nur leider gerade in Dortmund nicht anbieten aufgrund fehlender Kapazitäten. Aber letztendlich versuche ich schon, alle Anfragen, gerade was so Workshops oder Weiterbildungen oder Sonstiges, tatsächlich schon auch durchzuführen, weil letztendlich wollen wir das ja auch. Letztendlich wollen wir das auch, Fachkräfte oder andere Menschen, die in der sozialen Interaktion, gerade auch mit jungen Menschen sind, wir wollen die natürlich sensibilisieren und wir wollen ja aufklären. Und also das gibt es, das machen wir auf jeden Fall. Manchmal ist es vielleicht nicht möglich aufgrund von fehlenden Kapazitäten, aber gerade in NRW versuchen wir das dann vielleicht auch an einen anderen NRW-Standort abzugeben, zum Beispiel in Gelsenkirchen oder Paderborn, und fragen dort nach, ob die vielleicht Kapazitäten haben, damit solche Anfragen auch bedient werden können.
Ja. Gerade gedacht, ob man sich da nicht auch nochmal zusammensetzen könnte in irgendeiner fernen Zukunft, wie auch immer, das nicht auch in irgendeiner Form, ne, mit Jan Caritas in irgendeiner Form vielleicht auf den Weg gebracht werden kann. Also ich habe jetzt noch keine genaue Idee, aber wir versuchen ja auch an Schulen, ja, uns dran zu docken, um Engagement zu fördern und in so eine Richtung, ja, mal gucken. Aber fände ich auf jeden Fall, also ich zumindest jetzt hier für Dortmund, nicht wie für dich in Hagen, du bist ja auch mal super nah an Schule.
Ja, genau, ich arbeite ja viel mit Schulen zusammen, um auch so ein bisschen vielleicht aus der Tabuzone, finde ich so, ne? Also lieber nicht ansprechen, anstatt dann halt eine Antwort zu haben und da halt irgendwie auch rauszuholen, ne?
Ja, ja, genau, und es geht ja auch tatsächlich einfach auch für junge Menschen wirklich um die Sensibilisierung für Krisen und einfach ihnen auch wirklich zu sagen, hey, die Jugendzeit kann voll von Krisen sein und da passiert so viel. Also alles verändert sich nicht nur körperlich, sondern auch, ne, zwischenmenschlich. Und da sind auch so viele Brüche drin. Und da kann es halt total normal sein, dass manche Situationen Auslöser für eine Krise sein können. Und dann müssen wir aber schauen, oder wir müssen junge Menschen dazu befähigt zu bekommen, dann Ressourcen zu aktivieren zu können oder Bewältigungsstrategien irgendwie zu erlernen oder denen mit auf den Weg zu kriegen. Und falls das alles nichts nützt, dann müssen junge Menschen wissen, hey, wo kann ich mich hinwenden, falls die merken, ich brauche doch vielleicht Unterstützung noch zusätzlich. Genau, ich denke, das ist halt einfach super wichtig, um dieses ganze Thema aus dem Tabu zu kriegen, wie du schon gesagt hast.
Ja, riesiger Schwenker in eine Richtung, aber wir haben noch einen dritten Mythos. Und zwar, Menschen, die mit Suizid drohen, ja, klar, die wollen doch nur Aufmerksamkeit.
Genau, auch das ist falsch. Denn Suizidankündigungen und Versuche sind Signale einer extremen Notsituation der Betroffenen. 80% aller Suizide werden vorher angekündigt. Äußerungen über Suizid sollten immer ernst genommen werden. Durch professionelle Hilfe können Betroffene und auch die Menschen in ihrem Umfeld entlastet werden.
Ja, im Prinzip so ein bisschen das, was wir auch gerade gesagt haben, ne? Es halt aus diesem Tabu rauszuholen und darüber auch zu sprechen und den Mut zu haben, da gemeinsam drüber zu sprechen, ne?
Genau. Ja.
Ja. Ja, ja, ich hoffe, dass wir mit dem kleinen, mit den kleinen
Schwenk
in Fakten quasi, also da so ein bisschen gegen Klischees was gerade getan haben. Das fände ich, wäre schon zumindest ein Erfolg, ne, dass man solche Sachen mal ein bisschen aus dem Kopf kriegt, die ja wirklich, also ich glaube, bei allen drei Sachen hätte ich gesagt, habe ich schon mal gehört, habe ich vielleicht sogar schon mal gesagt, wie auch immer, weil ich es nicht besser wusste.
Ja, habe ich mir gedacht. So, genau. Ne? Ja.
So dieses, genau, mit Aufmerksamkeit oder so. Das ist, ich weiß auch gar nicht, wer einem sowas auch immer vermittelt. Ne? Weil irgendwo habe ich es ja, ne, mitbekommen und dann kommt das in den Kopf, vor allem, weil einem nie jemand, ne, das nochmal aus einer anderen Perspektive erklärt oder so. Deshalb, ne, also es fehlt wirklich an der Stelle wieder an Bildung auch, ne? Was will man?
Aufklärung vielleicht.
Aufklärung,
ja.
Bild, also, ne, ja. Zu wissen.
Genau, jetzt kommen wir aber erstmal wieder zu dir, Alicia. Was bedeutet dir denn dein Engagement bei U25?
Was mir das bedeutet? Ich weiß nicht, ob es für mich eine Riesenbedeutung hat. Ich kann nur sagen, dass ich es sehr gerne mache und sehr viel Spaß daran habe und es mir gefällt oder dass ich mich, oder dass ich es gut finde, dass ich weiß, dass es da Menschen gibt, die daraus profitieren können.
Ja. Das war gerade meine nächste Frage. Was motiviert dich, ne? Also ist ja vielleicht genau das, ne? Zu wissen.
Ja, das, also ich bekomme auch öfters Mails mit ja, Danksagung im Grunde, das oder immer wieder das okay. Feedback, dass es schön ist und dass es super ist, dass es U25 gibt und ja, dass es den Menschen gut tut, das einfach irgendwo lassen und schreiben zu können. Und ich glaube, das ist einfach die Motivation, ne? Also diese Mails mit dem Danke oder so, die sind nicht notwendig, weil man es auch so spürt, aber die sind natürlich dann immer noch mal wirklich was Konkretes zu wissen, so hey, das bringt diesen Menschen etwas. Und ich habe gerade 3 Klientinnen, wovon 2 aktiv schreiben. Und das sind 2 Menschen, die eine Möglichkeit haben, ihre Gedanken irgendwo zu lassen, ohne ein schlechtes Feedback zu erhalten oder dafür zu stigmatisiert zu werden.
Vielleicht nochmal zu der Frage mit, was bedeutet dir das vielleicht hinsichtlich deines normalen Alltags? Also denkst du jeden Tag, oh, ich muss noch die E-Mail beantworten oder hast du einen festen Tag? Also so diese Bedeutung in deinem Leben. So, also hat das irgendwie so, dass man nur am Wochenende oder wenn ich mal Zeit habe oder also welche, genau, wie ist es eingebunden? Welche Bedeutung in deinem Leben sozusagen hat das?
Das hat auf jeden Fall einen festen Platz in meinem Leben. Dadurch, dass es ja auch sozusagen einen Stichtag gibt, wann eine Mail auf jeden Fall beantwortet sein muss.
Eine Woche, richtig?
Genau, 7 Tage maximal. Mhm. Genau. Bevor ich in Vollzeit angefangen habe zu arbeiten, habe ich relativ zeitnah auch antworten können, einfach weil ich da die Kapazität für hatte. Und jetzt ist es meistens schon so, dass ich diese 7 Tage auch brauche, beziehungsweise die ausreizen muss und habe mir das dann in meinem Kalender stehen und dann weißt du, das ist heute der fixe Tag, wo ich das mache und da nehme ich mir dann die Zeit dafür und überlege schon, okay, wann passt mir das am besten, wann kann ich das am besten entspannt machen. Genau.
Kannst du mal sagen, also du sagst, da nehme ich mir die Zeit für. Wie viel Zeit nimmt das so in deiner Woche ein? Weil du sagst,
ganz
mit 2 bist du aktiv am Schreiben und genau. Mit einer inaktiv oder wie? Also
genau, die eine Klientin hat schon seit Monaten nicht mehr geschrieben, aber da hat sie sich dann nach einem Jahr nochmal gemeldet, mitgeteilt, dass es ihr sehr gut geht.
Ach,
schön, also eine schöne Antwort gekriegt.
Ja.
Deshalb mache ich mir da keine Gedanken, dass sie nicht schreibt.
Ja.
Und die anderen beiden schreiben halt regelmäßig, also antworten mir auf meine Mails regelmäßig. Mhm. Und es ist nicht so, dass ich nur die Mails schicke und dann immer mal wieder eine kommt, sondern es ist ein regelmäßiger Austausch. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Was war die Frage?
Wie viel Zeit ist in deiner Woche?
Ach so, wie viel
Woche
Zeit,
so?
Genau.
Also kann ich mir vorstellen, du hast eine Woche Zeit zum Schreiben, dann antworten die vielleicht auch wieder in der Woche und das heißt irgendwie alle 2 Wochen schreibst du schon? Oder?
Nee, also, ich schreibe schon jede Woche auf jeden Fall. Meine KlientInnen antworten mir auch, also schreiben mir in der Zeit auch manchmal mehr als eine Mail.
Ah, okay.
So ist es nicht.
Okay.
Und also mein Zeitaufwand ist nicht so hoch, dadurch, dass ich keine elend langen Mails bekomme. Das sieht bei anderen BeraterInnen schon anders aus. Die bekommen echt seitenlange Mails. Da ist bei mir der Umfang aktuell nicht so hoch, was ich für Mails bekomme. Aber dadurch, dass ich das in Ruhe mache, so für eine Mail eine halbe Stunde bestimmt.
Und also das ist ja jetzt, ne, manche Leute hören sich das ja hier auch an, um abzuwägen, ist das mein Engagement oder ist es das nicht? Das heißt, du, also wir wissen jetzt, ne, du kannst bis zu 4 Menschen haben, die du dann, ne, mit E-Mails quasi versorgst, so. Was kommt noch dazu? Also ist es das oder wie oft sprichst du dich mit Christine ab oder mit anderen? Also ich glaube, die Frage war auch so, welche Stunden quasi nimmt es in Anspruch? So, ich meine, klar, wenn man eine längere E-Mail bekommt, aber so grundsätzlich, wie viel Zeit muss ich einplanen, wenn ich sage, das wird mein nächstes Engagement?
Also für die Mails zu schreiben, ist es wirklich schwierig zu sagen, dadurch, dass es unterschiedlich ausfällt. Was in Anführungsstrichen dazukommt, sind 2 Team-Meetings pro Monat, an denen man teilnehmen muss und die gehen dann circa 2 Stunden.
Okay. Genau. Also es ist Es ist überschaubar, ne? Also man weiß, was auf einen zukommt.
Super. Okay, also ich muss sagen, ich finde, es ist einfach für das Thema, finde ich, muss es so viel Zeit sein. Aber ich finde, es ist natürlich auch super viel Zeit für einen Ehrenamtlichen. Du sagst noch, du arbeitest Vollzeit daneben. Und wenn ich dann halt noch meine Mails habe, die ich beantworte, in Anführungsstrichen, und dann natürlich noch die Austauschtreffen, die, glaube ich, gerade für das Thema super wichtig sind. Aber es ist ja schon sehr, sehr viel Zeit, die du nebenbei als Ehrenamtlicher noch investierst. Also das finde ich schon... ja, einfach Hut ab, dass du das machst. Ne?
Danke.
Also, ey, boah, nicht, ja.
Fragen dich das viele? So, Mensch, Alicia, wie schaffst du das nur? So mit diesen Gedanken? Nee, hat dich noch nie jemand gefragt.
Also, wie ich das zeitlich schaffe, noch nicht so wirklich.
Nein, mit jetzt zeitlich, sondern wie schaffst du das, mit den Gedanken von fremden Menschen umzugehen, die besonders, ja, traurig sind? In einer prekären
Situation gerade sind.
Ja, genau. Okay, ja, die Frage kommt natürlich jedes Mal.
Okay, dann bedienen wir auch das Klischee.
Ich habe mir, bevor wir angefangen haben, KlientInnen zu übernehmen, überlegt, dass ich nicht unter meinem Klarnamen schreiben will, sondern unter Pseudonym, und habe mir einen anderen Namen überlegt, unter dem ich schreibe. Und bin da immer wieder froh auch über diese Entscheidung, weil ich dann immer das Gefühl habe, so, jetzt ist es gerade meine Arbeit.
Okay.
Und die Mails sind dann ja auch an dieses Pseudonym gerichtet und nicht an mich als Person. Und das hilft mir total, mich abzugrenzen, weil das dann
schlüpfst klar, du dann in eine Rolle?
Empathisch. Wie bitte?
Schlüpfst du dann vielleicht in eine Rolle?
Eine Rolle nicht so recht, aber dann ist es so, okay, das geht jetzt nicht an meine Person, sondern an mein Arbeits-Ich. Mhm. Und dann ist es so, ich glaube, wenn Mails kommen würden, die mich direkt ansprechen, würde es mich vielleicht auch nach der Mail noch beschäftigen, was mir geschrieben wurde. Und das ist nicht der Fall tatsächlich. Also währenddessen kann ich mich da gut einfühlen und Empathie dafür haben und mache mir Gedanken darüber. Und klar denke ich auch mal, wenn ich eine Mail gelesen habe, danach noch darüber nach, so, was könnte ich dann schon schreiben oder so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es bei mir so richtig ankommt, sondern es ist dann mein Arbeits-Ich, an das ist das gerichtet, und das ist auch der Teil sozusagen, der das irgendwie, den das beschäftigen darf und auch muss, aber mich als Person nicht.
Okay. Was hörst du dir an von Freunden, Freundinnen, von deiner Familie, dass du das machst? Was sagen die? Was sagt deine Mama, Papa, Oma, Opa? Keine Ahnung, wer so in deinem Umfeld gerade ist.
Meine Eltern finden es sehr, sehr gut und sind da auch, glaube ich, sehr stolz drauf, dass ich das mache. Und von Freundinnen und Freunden bekomme ich da auch nur positives Feedback. Aber es ist nicht so, dass ich da so häufig drüber rede.
Ja.
Also es beschäftigt mein Umfeld nicht so sehr. Aber wenn darüber gesprochen wird, dann ist es immer nur positiv.
Okay, also das heißt, du redest da nicht so drüber, also jetzt im Sinne, vielleicht gar nicht über die Themen, also ich kann mir schon vorstellen, dass du jetzt nicht sagst, oh Leute, ich habe schon wieder so eine E-Mail bekommen, aber genau. Im Sinne von, dass du das, also weil ich habe das Gefühl, dass das wirklich auch etwas ist, was dich erfüllt, und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt im Bekanntenkreis irgendwie eine Freundin von dir bin, dass mich das vielleicht motivieren würde, so das auch zu machen, ne? Wenn du so erzählst, wie du jetzt erzählst, dass ich so denke, ach Mensch, ne? Warum mache ich das nicht? Also so in dem Sinne, dass man darüber spricht, dass das eine so sinnvolle Aufgabe ist. Also das war jetzt auch so mein Gedanke. Was sagen die vielleicht? Oder hast du das schon mal gehabt, dass jemand das dann auch wollte, weil du das irgendwie erwähnt hast? Oder ist es
bisher leider nicht.
Ja, ist vielleicht zu...
Aber ich glaube, dadurch, dass ich das mache, ist es für mein Umfeld ein präsenteres Thema geworden. Und ich habe das Gefühl, dass, also mich hat das ja auch verändert, dass ich das mache. Ne? Mein Studium hat mich verändert, meine Arbeit jetzt verändert mich, und auch U25 hat mich verändert. Und ich glaube, ich bin sehr viel einfühlsamer oder auch ja sensibler, was Sprache angeht, geworden. Und ich glaube, das ist das eher, was mein Umfeld mit beeinflusst, dass sich meine Haltung in mancher Hinsicht geändert haben und ich dann auch äußere, so, hey, was du da jetzt gesagt hast, ist vielleicht nicht so cool. und das mehr so die Anstöße sind, die mein Umfeld mit verändern.
Ja. Was sagst du Menschen, die sich bisher noch nicht engagiert haben?
Ist okay. Also, ja, ich weiß nicht. Also, es ist in Ordnung. Ne? Also, klar, es ist schön, wenn man sich engagiert und wenn man das tut und sich für sowas interessiert. Und wenn man aber das Gefühl hat, dass man das nicht kann, also wenn es einem selber nicht gut geht oder es irgendwas gibt, was einen selber belastet, dann kann man sich nicht richtig engagieren und dann ist es auch in Ordnung, das nicht zu tun.
Absolut.
Genau. Also ich glaube, das ist sehr subjektiv und es ist bei jeder Person, die sich auf irgendeine Art und Weise engagiert, toll, dass sie das tut. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es aber auch in Ordnung. Aber dann ist es schon schön, wenn es trotzdem gewertschätzt wird, glaube ich. Also, ja. Was ich nicht toll fände, wäre, glaube ich, wenn jemand sagen würde, hä, warum machst du das, wenn du kein Geld dafür kriegst?
Boah,
das,
ja.
Das sind so Kommentare, wo ich mir denke, vielleicht solltest du an deiner Einstellung arbeiten.
Du bist jetzt 23, also noch. Wie sieht dein Engagement in 5 Jahren aus?
Was glaubst du? Also, ich bin froh, wenn ich weiß, was morgen passiert. Ich weiß nicht, was in 5 Jahren kommt. Ich weiß nicht, ob ich mich dann auf irgendeine Art und Weise engagiere. Ich kann es mir schon vorstellen, aber ich wüsste noch nicht, auf welche Art und Weise. Ich glaube, also meistens ist auch irgendwie, also die letzten Jahre waren bei mir so viel von Zufällen und Glück geprägt, dass ich das Gefühl habe, da kommt schon wieder irgendwas angeflogen, wo ich mir denke, okay, das mache ich jetzt und dann mache ich das.
Zum Abschluss würden wir dich noch bitten, dass du in unser Freundebuch schreibst. Und dazu haben wir erst einmal schon ein paar Fragen ausgewählt. Also du darfst da gleich auf jeden Fall, du darfst es schon nehmen, auf jeden Fall.
Unsere Freundebuchfragen.
Was ist dein größtes Talent?
Ich glaube, ich bin ganz gut darin, Menschen aufzumuntern. Ich weiß nicht, ob das mein größtes Talent ist, aber ich glaube, das ist das auf jeden Fall ein alltägliches, was im alltäglichen Gebrauch ist.
Dann, was steht auf deiner Bucketlist?
Polarlichter sehen.
Perfekt. Was wolltest du als Kind mal werden?
Oh. Boah, ich hatte bis vor meinem Studium keine Ahnung, was ich machen soll. Und das war auch als Kind so. Als Kind war immer so Tierärztin, ne? Was halt alle wollten, immer Tierärztin. Aber das war nie wirklich mein Wunsch. Ich glaube, ich hatte nie wirklich eine Ahnung, was ich machen soll. Und mein Studium war letztendlich auch Zufall. Und jetzt bin ich da halt irgendwie gelandet und find's gut.
Wovor hast du Angst?
Ich glaube, ich habe keine Ängste. Also jedenfalls keine, die ich klar benennen könnte. Vielleicht, wenn ich alt bin, allein zu sein. Das ist, glaube ich, eine Angst. Aber dafür suche ich dann einfach präventiv zu sein.
Die Frage ist jetzt ein bisschen gemein, merke ich, weil du gerade gesagt hast, die hatten wir gerade schon so ähnlich.
Oh nein.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren, boah, das ist so weit. Ich glaube, dann wohne ich nicht mehr in Dortmund, sondern habe einen Garten. Ich habe keine Ahnung, was in 10 Jahren ist. Aber ich habe auch nicht so diesen Plan, so irgendwie Haus bauen, Familie gründen, Garten haben, Hund haben oder so. Das habe ich irgendwie gar nicht, da ich halt mehr so zufällig durch mein Leben stolper.
Und wenn dein Leben verfilmt werden würde, wie lautet der Filmtitel?
Ah, von einem Fettnäpfchen ins nächste.
Super. Und zum Schluss, Alicia, was ist deine Hauptsache?
Hauptsache zufrieden mit sich selbst. Ja.
Ein wunderschöner Abschluss. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Vielen Dank, dass wir U25 kennenlernen durften. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles Angebot für junge Menschen unter 25. Vielen Dank, dass du so viel Zeit da reinsteckst. Also ich finde, das ist nicht normal und es ist echt höchsten Respekt davor, auch weil so eine Ausbildung ist ja, also es ist ja einfach noch super viel dahinter. Es ist halt nicht nur die E-Mail nur in Anführungsstrichen die E-Mail beantworten, sondern es ist halt noch ganz, ganz viel dahinter. Also echt höchsten Respekt davor, dass du das jetzt noch nebenbei machst, also neben deiner Vollzeitstelle, aber auch damals gesagt hast, ich schrecke nicht davor zurück, vor diesem Thema und auch nicht vor, wie viel Zeit es ist. Also ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Genau, das, was Franziska sagt. PS.
Falls du zwischen 16 und 25 Jahre alt bist und dich ehrenamtlich engagieren möchtest und Teil eines jungen und großartigen Teams zu sein, dann melde dich doch gerne bei mir. Und zwar schau am besten einfach auf unsere Internetseite www.u25-dortmund.de. Dort findest du alle Infos zur Ausbildung und wie du Kontakt zu mir aufnehmen kannst. Wir freuen uns auf jeden Fall über alle jungen Menschen, die Lust haben, sich ehrenamtlich zu engagieren und daran mitzuarbeiten, das Thema Suizidalität im Kindes- und Jugendalter aus dem Tabu rauszuholen. Und falls du aber merkst, boah, mir geht's gerade irgendwie gar nicht gut oder vielleicht hast du sogar Suizidgedanken, dann melde dich doch auch einfach bei uns. Wir sind gerne für dich da und begleiten dich, denn du bist nicht allein und du bist uns wichtig.